Größte daran ist, ich hatte die letzten Monate in der Arbeit wirklich viel Stress und ich habe mich gefühlt, wie wenn plötzlich auf einen Schlag so eine Entschleunigung in meinen Alltag kommt und ich jetzt einfach 2 Wochen in Quarantäne gar nichts anderes kann, als einfach mal zu entspannen. Den ganzen Tag Fernsehen zu schauen, Bibel lesen, Bücher lesen, was auch immer. Einfach mal zu entspannen. Weil wenn man Urlaub hat, wenn man sich Urlaub nimmt, ständig macht man irgendwas, ständig hat man Termine und rennt rum und dann ist doch kein Urlaub und ist wieder um. Also habe ich mich eigentlich darüber gefreut und wusste, okay, es tut mir gut. Ich entspanne mich jetzt einfach, ich komme einfach mal wieder runter und kann wieder startklar in die Arbeit starten. Und das alles ist für mich Zeugnis genug, dass ich sage, es ist okay, dass ich es hatte. Jetzt habe ich ein halbes Jahr sowieso noch mehr Ruhe, obwohl ich schon geimpft bin. Aber ja, manchmal verstehen wir die Dinge nicht. Aber das Wichtige ist, gerade wenn was Schlimmes passiert, dass wir genau in dieser Zeit trotzdem Gott suchen. Dass wir suchen, wo arbeitet Gott trotzdem in diesen Dingen. Und ich glaube, dass die Dinge passieren müssen. Nicht, weil er uns bestraft. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie einen Hintergrund hat, ob Gott es jetzt zulässt oder nicht oder bla blub. Ich glaube, dass er alles zum Besten dienen lässt, was in deinem Leben passiert. Und ich weiß, dass diese Dinge, die passieren, dich verändern, dich zu Gott führen, dich in dem Tal sowieso zu Gott führen, weil du Gott suchst, weil du Gott brauchst, weil es dir schlecht geht. Aber auch, weil es dich verändert, weil es dich plötzlich dankbar werden lässt und weil es deinen Fokus verändert. Es kann entweder dich zweifeln lassen und sagen, Gott, warum lässt du das zu? Oder es kann dich dahin führen, dass du erkennst, Gott ist trotzdem gut, Gott ist trotzdem treu und er liebt mich trotzdem. Und diesen gigantischen Vers, den ich entdeckt habe, der hat mich fast umgehauen. Der steht in Jesaja 54, Vers 10, Hoffnung für alle. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Ein paar Verse vorher lesen wir auch, da sagt er, doch ich habe Erbarmen mit dir und ich höre nie auf, dich zu lieben. Das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Hier steht sogar, das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken. Überleg dir das mal. Wie stabil ist ein Berg? Wenn du da mit einem Bagger dagegen fährst, wird der Berg nicht mal zittern. Der Berg ist so stabil, er steht so fest. Der ist unerschütterlich. Bei einem Erdbeben passiert dem Berg auch nichts. Mag vielleicht sein, dass ein paar Brocken abbrechen, aber der Berg ist stabil, der ist Stein, der ist standhaft. Und ein Hügel genauso. Und sowas Stabiles, sowas Festes, selbst wenn sowas Festes wankt, ist Gottes Versprechen trotzdem noch fester. Wie gigantisch ist dieses Bild, das hier steht. Aber meine Liebe zu dir wird niemals erschüttert werden, egal was du verbockst. Egal, was wir für Fehler machen, egal, wie oft wir auf den Boden fallen, egal, wie oft wir sündigen, egal, wie oft wir wegkommen, egal, wie oft wir zu wenig Zeit mit Gott verbringen, es ist völlig egal. Seine Liebe zu uns ist unerschütterlich. Sie steht fest, diese Liebe, und dieser Friedensbund wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr. Im Prinzip können wir eigentlich alles Positive in der Bibel von Gott als Versprechen sehen. Denn warum versprechen wir Menschen Dinge? Wir versprechen sie, um eine gewisse Wahrhaftigkeit hinter meine Worte zu legen. Ich sag dir, okay, wenn du das jetzt machst, dann verspreche ich dir, ich werde das für dich besorgen. Ich verspreche es dir. Ich betone das, um dir zu zeigen, wie ernst es mir ist. Und um all meine Kraft in dieses Versprechen zu legen, dass ich es auch halte. Weil wenn ich nur sage, naja, ich mach's, wer weiß, ob ich es dann auch mache. Aber wenn ich sage, ich verspreche es dir, dann denke ich daran und ich werde meinen ganzen Fokus darauf setzen und versuchen, dieses Versprechen zu halten, weil wir Menschen ja zuverlässig sein wollen. Aber Gott braucht eigentlich keine Versprechen, denn alles, was er sagt, ist ein Versprechen. Alles, was er sagt, trifft zu. Alles, was er sagt, meint er so. Nichts davon, was er über dich Gutes sagt, bereut er nur eine Sekunde. Wie gigantisch ist dieser Gedanke? Gott muss eigentlich gar nicht sagen, ich verspreche es dir. Weil seine Worte Versprechen sind in deinem Leben. Und wir werden heute ganz viele Versprechen angucken, die dich hoffentlich aufbauen, die uns auferbauen und erquicken. Aber dieser Gedanke, was ist eigentlich ein Versprechen? Eigentlich alles, was Gott sagt, ist ein Versprechen. Jede Verheißung in der Bibel gilt für dich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, das steht jetzt in Jesaja, es ist im Alten Bund. Das Alte Testament, dort ist es geschrieben. Aber wir wissen, Jesaja ist einer der größten Propheten im Alten Bund. Und dann habe ich die Verse davor und danach angeschaut und dann hat es mich fast umgehauen. Vielleicht gehen wir nächste Woche nämlich genau in diese Verse noch rein. Die Verse davor schreiben genau, also das Kapitel davor, handelt von Jesus, eindeutig von Jesus, aus der Sicht von einem Menschen, der zu der Zeit Jesu gelebt hat, der nicht erkannt hat, dass Jesus Jesus ist. Er hat gesagt, hey, das ist ein Mensch, der war noch nicht mal schön. Und trotzdem war es der Sohn Gottes. Also da sind ganz viele Prophezeiungen über den Messias, aber ja noch im Alten Testament. Also Jesaja hat es geschrieben, bevor Jesus überhaupt auf der Welt war. Und dann lese ich weiter und plötzlich steht da die neue Stadt Jerusalem, denn der Himmel, er schreibt hier, er will das Fundament des Himmels aufbauen und mit Edelsteinen und Rubinen, das müsst ihr euch mal durchlesen. Und wenn nicht, machen wir es sowieso nächste Woche, aber es ist so gigantisch, dass es um den Himmel geht. Und im nächsten Kapitel geht's darum, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, trinkt von meinem Wasser. Das heißt, alles, was dort geschrieben steht, der ganze Block ist aus Sicht des neuen Bundes, weil er in den neuen Bund blicken konnte, weil er eine Vision hatte von Messias, von Jesus. Und somit wusste ich, boah, dieses Versprechen gilt genauso für mich. Das ist top aktuell. Ich meine, wenn Gott im alten Bund schon sagt, ich liebe dich, ich werde dich nie verlassen, auch in den Psalmen, dann zählt es ja erst recht heute für uns im neuen Bund. Aber hier steht, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken. Das ist so unwahrscheinlich. Ich dachte mir so, ja okay, wie sollen denn jetzt Berge wanken? Ja okay, vielleicht bei einem Erdbeben. Aber trotzdem steht der Berg noch da. Der Berg ist so stabil, so fest. Aber selbst falls das passieren sollte, das ist das Festeste, was es für uns gibt. Ein Haus kann einstürzen, Sand kann einstürzen, alles, was so gebaut werden kann aus Menschenhand, kann einstürzen. Bäume können abbrechen, aber ein Berg? Da muss schon viel her, dass ein Berg einstürzt. Und das ist geschrieben, bevor es irgendwelche Bagger gab, die unten Löcher bohren. Das heißt, ein Berg ist so stabil, aber Gottes Versprechen noch stabiler. Er hat geschrieben, mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das Interessante ist, dass Gott diesen Bund mit uns gemacht hat. Das ist ein Grund mehr, dass er es nicht zurücknimmt. Kein Mensch der Welt hat Gott überreden müssen, zu sagen, komm, lass uns doch den Bund machen. Lass es uns doch machen. Dass Gott vielleicht sagen könnte, Mensch, wieso habe ich mich überreden lassen? Wieso? Ach, ich bereue es. Nee, Gott hat diese Entscheidung getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, ich möchte diesen Bund mit euch eingehen. Die Entscheidung kam von ihm. Daher wird er auch niemals das bereuen oder zurücknehmen, egal was wir tun. Es war Gottes Entscheidung. Und Gott nimmt keine Worte zurück, er nimmt keine Versprechen zurück. In Psalm 89, Vers 35 lesen wir, mein Bund mit ihm werde ich niemals brechen, was ich versprochen habe, nehme ich nicht zurück. Diese Versprechen stehen so oft da. Gottes Worte sind unerschütterlich, Gottes Worte wird er niemals zurücknehmen. Gottes Versprechen sind richtige Versprechen. Ein Versprechen, das ein Mensch gibt, kann er nur zu einem Bruchteil einlösen, weil immer irgendwelche Gründe dafür sorgen, dass man es nicht schafft, dieses Versprechen bedingungslos einzulösen, weil wir nicht so zuverlässig sind wie Gott, aber Gott ist zuverlässig und er hält diese Versprechen. Aber warum fällt es uns so schwer, Versprechen zu glauben? Weil wir Menschen sind und Menschen kennen. Und wie oft haben uns Menschen schon mal was versprochen und nicht gehalten? Gerade wenn es Menschen gibt, die immer wieder sagen, ich verspreche es dir. Und kann auch sein, dass sie es in dem Moment total ehrlich meinen. Oder sie sagen es nur daher, weil dieses Wort Versprechen im menschlichen Gebrauch gar nicht mehr so viel Kraft hat, wie jetzt irgendwie ein Bund oder ein Testament. Wenn man sich mal überlegt, wie die im alten Bund ihre Schwüre gemacht haben, ihre Bündnisse miteinander, mit Blut, die haben dafür gebürgt, dass sie sterben müssen, wenn sie diesen Bund nicht einhalten. Aber Gott hat diesen Bund mit uns gemacht. Und er hat Jesus an diese Stelle gesetzt, diesen Bund einzugehen. Weil wir es ja gar nicht schaffen würden. Wenn wir diesen Bund mit Gott eingegangen wären, wäre der Bund schon längst futsch. Weil wir ja versagen. An Bund müssen sich eigentlich zwei dran halten. Damit ein Bund überhaupt funktioniert. Aber Gott hat gesagt, weißt du was, ich biete dir einen Bund an. Und ich lasse meinen eigenen Sohn anstelle für dich diesen Fluch des Kreuzes tragen. Und ich gehe diesen Bund mit ihm ein, weil ich weiß, er versagt nicht. Du hast es nicht verdient, weil du Fehler machst. Aber das ist okay, ich liebe dich trotzdem. Ich gehe meinen Sohn, schick ihn dorthin, gehe mit ihm diesen Bund ein, anstelle für dich. Weil er nicht versagt, damit dieser Bund bestehen bleiben kann. Damit der Bund niemals gebrochen wird. Weil er ist ja fest. Er ändert seine Meinung nicht. Er ändert sein Wort nicht. Er ändert sein Versprechen nicht. Er bleibt bei seinem Wort. Dadurch ist dieser Bund unerschütterlich. Dieses Versprechen. Der Mensch ist unzuverlässig, aber Gott ist Gott sei Dank kein Mensch. Und selbst als er Mensch wurde, war er Jesus und trotzdem Gott und deswegen trotzdem perfekt. Der einzige Mensch, der nie Fehler gemacht hat. Und genau dieser Mensch ist diesen Bund für dich bei Gott eingegangen. So gigantisch, so ein Geschenk. Psalm 102, Vers 28. Du aber bleibst ein und derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Du aber bleibst ein und derselbe, du wirst immer und ewig leben. Es ist auch so gigantisch, dass Gott kein Mensch ist, der dann irgendwann mit 80 stirbt oder vielleicht auch mit 800 und dann ist, naja, dann ist der tot und dann heißt im Testament, naja gut, der ist jetzt tot, da kann ich nichts machen, der Bund ist jetzt vorbei. Oder vielleicht seine Kinder müssen dafür bürgen. Nein, Gott ist ewig, dieser Bund gilt ewig. Wenn wir uns mal die Versprechen angucken, die Abraham bekommen hat. Kaum einer aus dem Alten Testament wurde so oft immer wieder erwähnt im Neuen Testament wie Abraham. Ich habe mich immer gefragt, warum? Abraham war ja auch eigentlich nur ein Dulli, der auch viele Fehler gemacht hat. Gott sagt zu ihm, geh ins verheißene Land. Er zieht dorthin, sieht, oh nö, Mist, da kommt eine Hungersnot, was mache ich jetzt? Ach, gehen wir mal nach Ägypten, dort gibt's noch ganz viel zu essen. Und dann lügen wir auch noch, sagen wir, du bist meine Schwester. Der hat auch viele Fehler gemacht, weil er auch nur ein Mensch ist. Aber was ihn unterschieden hat, ist, er hatte Glauben. Und er hat sich auf den Glauben und auf die Gnade gestellt und nicht auf sein Können. Die Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, waren, deine Samen, deine Nachkommen, will ich dieses Land geben. Also er hat ihm Land versprochen. Dann später, paar Verse später sagt er, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dann hat er gesagt, ich will deinen Samen machen wie Staub auf der Erde. Und er sagt, hey, kann man Staub zählen? Nö, Staub kann man nicht zählen. So zahlreich will ich deine Nachkommen machen. Dann hat er gesagt, paar Verse später, ich will deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel machen. Wer sich mal mit dem Weltall beschäftigt hat, der weiß, wie viele Sterne es gibt. Die kann man nicht zählen und es gibt so viele, die kann man nicht mal sehen. Auch mit einem noch so großen, weiß nicht, was ist das, ein Teleskop? Die wirst du nicht mal sehen, weil sie so weit weg sind und so viele. Und sowas hat er ihm versprochen. Generell hat er ihm überhaupt Nachkommen versprochen, obwohl er schon so alt war, obwohl Sarah schon so alt war. Das sind absurde Versprechen, ganz menschlich gesehen. Aber wir werden gleich auch anschauen, was genau damit gemeint war. Fakt ist aber, Abraham empfing diese Versprechen. Gott hat sein Wort gehalten. Aber es war Glauben notwendig. Es war Glauben notwendig, überhaupt loszuziehen ins verheißene Land. Er hätte dort bleiben können, hätte sagen können, nein, Gott redet Quatsch oder das war gar nicht Gott. Es hat Glauben gebraucht, loszuziehen. Das ist so eine schöne Geschichte für Kinder. So, hey, Abraham hat seinen Sack und packt seine Familie, seine Herde, alles gepackt und ist losgezogen. Die wussten gar nicht, wohin. Die hatten kein Navigationssystem. Die wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Stell dir mal vor, du musst deine Heimat aufgeben. Du musst dein Zuhause aufgeben und in ein fremdes Land ziehen, wo du gar niemanden kennst. Aber ja, so ist es. Es ist eigentlich ein heftiger Glaubensschritt, den er gegangen ist, überhaupt loszuziehen. Er hat auch Glauben gebraucht, dass sein Nachkomme wirklich kommt. Zwischendrin wurde er schwach mit seiner Magd, weil er dachte, dann nehme ich selbst in die Hand. Aber es hat Glauben gebraucht zu sagen, hey, ja, wir sind jetzt schon alt und menschlich macht das keinen Sinn. Das ist ganz oft so und es ist gut so, dass die Versprechen manchmal menschlich keinen Sinn machen, weil es dafür Glauben notwendig ist. Wenn du kurz vor der Bachelorarbeit stehst und du sagst, ja, ich schaff das, ist nicht so real, also nicht so absurd, wie wenn du ganz am Anfang stehst. Ganz am Anfang brauchst du ganz viel Glauben. Wenn du kurz davor bist, es zu schaffen, ist es viel leichter zu sagen, ja, ich schaff das. Aber den ganzen Weg dorthin brauchst du Glauben. Und Abraham brauchte Glauben, darauf festzuhalten. Er brauchte eben auch Glauben, auf dem Weg ins verheißene Land, selbst in der Hungersnot, zu glauben, dass Gott treu ist. Auch da wurde er zwar schwach, aber alles, was er empfangen hat, hat er aus Glauben empfangen, weil er dann geglaubt hat. Und das gigantischste, größte, was er im Glauben gemacht hat, ist, er hat Gott geglaubt, dass er gut ist, dass er treu ist und dass er es trotzdem gut mit ihm meint, wenn er seinen eigenen Sohn opfern muss. Abraham hat nicht gezweifelt, ob Gott gut ist. Er hat endlich den verheißenen Sohn, den er sich so lange gewünscht hat, den Gott ihm so lange versprochen hat. Und er hat so lange darauf gewartet, bis er endlich da war, dieser eine Sohn. Und plötzlich soll er ihn opfern. Jeder andere hätte gesagt, Gott, bist du schizophren? Was soll das? Erst schenkst du ihn mir, jetzt nimmst du ihn wieder weg. Aber Abraham hatte Glauben. Er hat sich auf den Glauben gestellt. Wir wissen nicht genau, was er sich gedacht hat. Ob er sich gedacht hat, naja, vielleicht kann Gott ihn dann wieder auferwecken oder Gott schenkt mir dann wieder einen Sohn. Er wusste aber, Gott ist gut, Gott ist treu, das habe ich erlebt, Gott ist treu. Er hat sich auf alle Verheißungen gestellt, hat gesagt, alles klar, mein Gott sagt, ich soll meinen Sohn opfern, also gehen wir da hoch. Ich zweifle gar nicht. Wenn Gott spricht, sage ich Amen. Ich bin still, ich sage einfach nur Amen, so soll es geschehen. Und er ging los in dem Glauben und dadurch hat Gott ihm seinen Sohn ja nochmal geschenkt. Weil er ihn ja am Leben ließ. Was glaubt er, wie er ihn dann zu schätzen wusste? Aber Gott war treu. Gott hat alle Versprechen gehalten. Und Abraham hat alle Versprechen empfangen, als er geglaubt hat. Und manche haben ziemlich lang gedauert, manche Versprechen. Also ich glaube, so 40 Jahre loszureisen und zu wandern, ist ganz schön hart. Und du denkst dir dann jedes Mal, wie lang soll es denn noch dauern? So ist es ja in unserem Leben genauso. Wenn wir für irgendwas beten, für einen neuen Job, für einen Partner, egal für was, nach einem Jahr werden wir schon ungeduldig und denken, Gott, wann hältst du dein Versprechen? Aber wie muss es ihm ergangen sein? Gott hat ihm so viel versprochen und alles kam ihm absurd vor, weil er dachte, ich bin jetzt schon so alt, wie soll ich denn so viele Nachkommen haben? Macht ja gar keinen Sinn, wenn man schon mathematisch durchgeht, so ein Sohn, der kann dann so und so viele Kinder haben und der dann, das dauert ja ewig, bis Gott dieses Versprechen hält. Aber Gott war treu und Abraham hat sich auf diese Versprechen gestellt. Und jetzt schauen wir genau das an, was ich gerade schon angesprochen habe. Mit Abraham, der im Neuen Testament nochmals erwähnt wird, der das Ganze erklärt. Habe ich Vers 15 oder Vers 1 eingegeben? 3:1, okay. Also ich lese aus der Neues Leben. Es ist relativ viel Text. Ich will auch gar nicht so viel zu den Bibelversen dazu sagen, weil die schon so für sich sprechen. Es gibt so viele Kapitel im Neuen Testament, die so hammer erklärt sind, wo Paulus und die ganzen Apostel das so super erklären, Wort für Wort, wo du dir denkst, boah krass, da muss ich nichts dazu erklären, weil ich alles verstehe. Vor allem in den neuen Übersetzungen ist es teilweise richtig stark. Hört's euch einfach mal an. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet. Als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Nein, natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus und ihr geglaubt habt. Interessant ist, dass alles in der Bibel, was wir empfangen, davor steht der Glaube. Ich nehme es an. Ich glaube, dass du es mir versprochen hast. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass ich jetzt den Heiligen Geist empfange. Alles fordert Glauben, dass du empfangen kannst. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ich liebe es, wie er das formuliert. So, wir denken, oh Gott, sind die doof. Aber wir sind genauso. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt es angefangen mit dem Heiligen Geist. Wir haben es angefangen mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem versuchen wir ständig wieder das Gesetz zu halten und verdammen uns selbst, wenn wir uns nicht schaffen. Wir rutschen so schnell in Verdammnis und denken so schnell, ich habe versagt, ich habe es versemmelt, ich habe es verömmelt. Aber wir haben mit dem Heiligen Geist angefangen und dann sind wir wieder auf den falschen Weg abgedriftet. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Die Gebote können wir ja sowieso nur mit dem Heiligen Geist halten. Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich sein? Wollt ihr das jetzt alles wegwerfen? Ich frage euch noch einmal. Schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil er die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Vers 6. Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Zum Glück, weil er hat, wie wir gerade gehört haben, auch ab und zu Fehler gemacht. Dann hätte er nichts davon empfangen können, wenn er nur durch seine Werke empfangen könnte, sondern er hat empfangen aus Glauben. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Das heißt, die ganze Zeit hieß es, nur Abrahams Nachkommen, nur das Volk Israel bekommt den Segen. Nein, wir wissen, alle Völker der Welt, also auch die Heiden dürfen zu Gott kommen, auch die Moslems, auch die Buddhisten, alle auf der Welt dürfen zu Gott kommen. Nicht nur Israel ist das auserwählte Volk, sondern jeder Mensch darf zu Gott kommen. Genauso durfte ja auch jeder Mensch zu Jesus kommen. Jesus ist nicht nur zu den Juden gegangen. Die haben es zwar besonders gebraucht, weil die ihre Brillen auf hatten, aber auch die Ungläubigen und auch die Heiden und die Römer kamen zu Jesus. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Vers 10. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Wir wissen, wenn wir nur ein einziges Gesetz missachten, ein einziges Gebot nicht halten, haben wir das ganze Gesetz nicht gehalten. Und es gibt nicht nur die 10 Gebote. Du kannst die 10 Gebote halten, indem du Gott, dich selbst und deinen Nächsten liebst. Ja, aus Sicht des neuen Bundes. Aber du wirst es niemals schaffen, auch all die anderen Gebote zu halten. Schaut euch mal an, was es für Opfer gab. Speiseopfer, Friedensopfer, Brandopfer. Was die alles für Opfer machen mussten. Was die für Rituale hatten. Wenn du schon nur ein kleines Stückchen von einem falschen Fleisch gegessen hast oder ein bisschen blutig. Es gab so viele Regeln, die hatten. Es ist, selbst wenn du noch so mit aller Kraft versuchst, du wirst es nicht schaffen, diese Gebote alle zu halten. Und wenn du eins nicht hältst, bist du komplett aus dem Bund raus. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Schon wieder durch den Glauben, Vers 12. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet, Gott sei Dank. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Er ist also nicht verflucht, weil er ein Gebot gebrochen hat, so wie es hier vorher stand, sondern verflucht, weil er an dem Holz hängt. Aber er hat es ja für uns getragen. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Wieder versprochen. Und jetzt kommt das Gigantische daran. Ab Vers 15. Liebe Freunde, ich will euch ein Beispiel aus dem Alltag geben. Es verhält sich hier wie bei einem rechtskräftig gewordenen Testament, das niemand aufheben oder ändern kann. Wenn du in ein Testament schreibst, der und der wird das und das erben. Und es ist alles rechtens, also alles passt auch mit den Anteilen. Das ist ganz schön kompliziertes Erbrecht in Deutschland, könnte Nico uns alles genau erklären. Aber wenn das da drin steht, so und so viel bekommst du und das passt auch mit dem Gesetz überein, dann kann kein Mensch der Welt kommen und sagen, nö, ich will das Erbe. Geht nicht. Das ist dein Erbe, steht auf diesem Testament. Komischerweise heißt es Altes und Neues Testament. Das Neue Testament ist das Versprechen und das ganze Erbe, was uns gehört. Alle Versprechen, die da kommen und vor allem alle Versprechen, die er Abraham gemacht hat, aufgepasst. Nun hat Gott sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen gegeben. Beachte, dass hier nicht steht, dass die Zusagen seinen Kindern galt, als wären viele Nachkommen damit gemeint. Sie galt dem einen Nachkommen. Das heißt, es ist hier aus Übersetzungen raus und hier genau erklärt, wie es im Original steht. Es steht ein Nachkomme und dieser ist Christus. Vers 17, und genau darum geht es mir. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, konnte nicht 430 Jahre später aufgehoben werden, als Gott Mose das Gesetz gab. Sonst hätte Gott ja sein Versprechen gebrochen. Weil sonst hätten die Menschen, die ja das Gesetz gar nicht gehalten haben, hätten keinen Anteil an diesem Erbe, an dem Versprechen, was Gott Abraham gegeben hätte. Dann wäre es ja paradox. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn nicht, bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Denn wenn das Erbe nur durch das Halten des Gesetzes empfangen werden könnte, dann würde es uns nicht mehr durch das Versprechen geschenkt. Doch Gott hat es Abraham ohne jede Bedingung zugesagt. Er hat ihm diesen Bund angeboten. Er hat gesagt, ich gehe diesen Bund mit dir ein. Er hat nicht gesagt, wenn du die Gesetze hältst. Wenn du. Aber später kam das Gesetz, deswegen ist es für manche ein bisschen verwirrend. Vers 19. Aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Gott gab seine Gesetze Engeln und diese gaben sie Mose, dem Mittler zwischen Gott und dem Volk. Aber als Gott Abraham seine Verheißungen gab, ging das Handeln allein von seiner Seite aus und er brauchte keinen Mittler. So viel zur Vollständigkeit. Besteht deshalb ein Widerspruch zwischen Gottes Gesetz und Gottes Verheißung? Absolut nicht. Wenn das Gesetz uns neues Leben hätte geben können, dann wären wir vor Gott gerecht geworden, indem wir es befolgt hätten. Es kann das Gesetz aber nicht. Vers 22. Und gleich habt das geschafft. Aber in der Schrift heißt es, dass wir alle Gefangene der Sünde sind, so dass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Wir können also die Verheißungen nur empfangen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Bevor uns der Glaube an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Ist ein bisschen kompliziert, am besten lest ihr euch das auch nochmal in aller Ruhe selber durch, aber ich finde, wenn man es mehrmals liest und sich das mal genau anguckt, macht es durchweg Sinn. Es ist so krass, dass er ja schreibt, dass eigentlich dieser Segen, den er Abraham versprochen hatte, dem einen Nachkommen galt, also Jesus. Und weil Jesus diesen Bund für uns eingegangen ist und wir ja auch auf seinen Namen getauft sind, dadurch dieses Erbe haben, als er starb, wie vorhin schon erklärt, ein Testament gilt, wenn jemand stirbt. Jesus starb am Kreuz und dadurch haben wir Anteil an diesem Erbe, an all den Versprechen und Verheißungen, die in der Bibel stehen. An so viel Segen, an Heilung, Gesundheit, werden wir uns auch gleich ein paar Beispiele anschauen, dass du das in deinem Leben manifestieren kannst, aussprechen kannst und glauben kannst, dass du im Glauben diese Versprechen einnehmen kannst. Nochmal Vers 24. Lass es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihm werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Also nicht durch das Gesetz sind wir gerecht, sondern durch Jesus, durch den Glauben an Jesus. Vers 25, und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vollmund nicht. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Später wird dann auch noch aufgezählt, dass eben kein Unterschied mehr ist zwischen Juden oder Nichtjuden, Sklaven, freie Männer, Männer und Frauen. Und ganz zum Schluss Vers 29, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr alle die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten auch an euch. Ich glaube, mit diesem letzten Satz verstehen wir, auf was er da hinaus wollte, was er damit sagen wollte. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Verse vorher überlegen, dann erkennen wir, das steht auch in der Studienbibel, es kommt jetzt nicht nur aus meinem Kopf, aber es hat mich berührt, weil ich glaube, das stimmt. Das Gesetz hat genau zwei Funktionen für uns im neuen Bund. Zum einen, der positive Aspekt ist, das Gesetz zeigt uns, wie Gottes Wesen ist. Es zeigt uns, wie wir eigentlich leben sollten. Es zeigt uns, wie Gott denkt, wie Gott tickt. Zumindest, wenn wir besonders die 10 Gebote anschauen. Wir wissen, stehlen ist nicht gut, lügen ist nicht gut, Ehebrechen ist nicht gut. Vater und Mutter ehren ist sehr gut. Wir wissen genau, wie Gott denkt, wie Gott tickt. Es zeigt uns also, was gut und schlecht ist. Wenn wir jetzt ganz eng mit dem Heiligen Geist sind, bräuchten wir diese Gebote gar nicht. Weil unser Gewissen, der Heilige Geist in unserem Gewissen uns direkt sagen würde, Achtung, nee, das ist gerade nicht gut. Mach das lieber nicht. Aber wir sind Menschen und deswegen haben wir hier das Gebot, das uns zeigt, das Gesetz, das uns zeigt, so geht's eigentlich. Aber der negative Aspekt des Gesetzes ist, es deckt unsere Sünden auf. Es zeigt uns, wo da definitiv noch Baustellen sind, und es sind ganz viele in jedem unserer Leben, wo wir noch Fehler machen, und wir machen noch ganz viele Fehler. Es offenbart uns, dass wir Gott brauchen, und das ist ja eigentlich nichts Negatives, sondern das ist wieder positiv. Natürlich fühlen wir uns vielleicht im ersten Moment schlecht, weil wir erkennen, wie schwach wir sind, wie viele Fehler wir machen und wie perfekt Gott ist und wir halt überhaupt nicht. Aber diesen Prozess müssen wir überspringen. Wir dürfen nicht in Verdammnis kommen, wo wir uns schlecht fühlen, weil wir so viele Fehler machen. Und ja, sich selber zu verzeihen, sich selbst zu vergeben, ist einer der schwierigsten Prozesse. Wenn nicht sogar der schlimmste. Du kannst bei allen Menschen, kannst du Entschuldigungen und Ausreden für dich finden, warum der Mensch so handelt, wie er handelt. Der ist verletzt, deswegen hat er es zu dir gesagt. Der hat es nicht so gemeint, der hat einen schlechten Tag. Was auch immer Menschen dir antun, selbst wenn sie es immer und immer wieder tun, es ist trotzdem leichter, diesen Menschen zu vergeben, als sich selbst. Wenn du immer wieder die gleichen Fehler machst, es ist so, so leicht, in diese Spirale der Verdammnis zu rutschen. Aber das Gesetz ist nicht dafür da, um dir zu zeigen, wie schlecht du bist, wie furchtbar du bist, sondern wie sehr du Gott brauchst. Änder diese Perspektive in was Positives. Änder es von dem, ich bin so wenig wert, ich bin so schlecht, ich bin so fehlerhaft, ich bin so unzuverlässig, oh je, und wir sind so unzuverlässig. Wir nehmen uns immer vor, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, wir nehmen uns vor, mehr Menschen auf der Straße, die Obdachlosen, denen mehr Geld zu geben. Wir nehmen uns vor, mehr für unsere Geschwister da zu sein. Wir nehmen uns so viel vor. Wir versprechen uns selber Dinge, die wir gar nicht halten können. Und dann denken wir wieder, oh Mann, ich bin so ein Versager. Ich hab's nicht gepackt, das war so viel wichtiger. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht. Das wird nie passieren. Aber änder dieses Denken. Das Gesetz offenbart dir, wie sehr du Gott brauchst. Du wirst die Gebote sowieso nie aus eigener Kraft schaffen. Du wirst keinen Dienst aus eigener Kraft schaffen. Es wird dich auslaugen bis zum Ende. Du wirst hinterher schlimmer dastehen als vorher. Aber ein Dienst sollte dich eigentlich aufbauen, dass du so voll mit dem Heiligen Geist bist, dass es aus dir raussprudelt. Jedes Mal, wenn ich für andere da bin und ich mache es mit dem Heiligen Geist, geht's mir hinterher besser als vorher. Ich fühle mich nicht ausgelaugt, ich fühle mich nicht trocken, ich fühle mich nicht fix und alle. Gut, manchmal, wenn es stundenlange Gespräche sind, aber dann ist es nur rein körperlich und nur ganz kurz. Weil die Freude, dass ich jemandem helfen konnte, dass Gott durch mich sprechen konnte, durch mich helfen konnte, ist so viel größer. Amen. Und wenn der Heilige Geist so durch mich durchfließt, dass da immer genug ist, dass mein Gefäß überläuft und das, was überläuft, den anderen segnet, geht's mir immer gut. So funktioniert der Dienst und so funktioniert's auch, die Gebote zu halten. Mit dem Heiligen Geist schaffst du's. Heiliger Geist, ich danke, dass du mir jetzt hilfst, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn es Mut kostet, hilf mir, zu meinen Fehlern in der Arbeit zu stehen. Das ist nicht leicht zuzugeben. Und ich habe viele Kollegen, die sagen, nö, ah, das ist jetzt deswegen schief gegangen. Keiner von denen würde sagen, es war mein Fehler. Aber ich will anders sein, ich will einen Unterschied machen. Ich will sagen, ja, wenn ich was verborge, dann stehe ich auch dazu. Und das Gesetz zeigt uns, wie sehr wir Gott brauchen. Und dass wir ihm nie gefallen können, wenn wir die Gebote halten. Wir laufen immer tapsen auf unserem Weg und dann sehen wir da unten den alten Weg, der ins Gesetz führt. Und dann denken wir immer, ah ja, okay, jetzt versuche ich mal die Gebote zu halten. Dann laufen wir da und denken so, hä, der Weg geht immer weiter weg von meinem eigentlichen Weg. Wir rutschen da ganz oft runter, aber geh wieder hoch, geh wieder auf den richtigen Weg, wo du aus Glaube, aus Gnade die Gebote hältst, aus Liebe zu Gott. Liebst du Gott, hältst du sowieso alle Gebote. Wenn du ihn von ganzem Herzen liebst, dann willst du ihm gefallen. Gottes Zusagen für Abraham bezog sich auf Abrahams Glauben. Das Gesetz wiederum bezog sich auf Taten. Der Bund mit Abraham zeigt ihm, dass sein einziger Weg zur Erlösung der Glaube ist. Das ist schon ein Sinnbild für uns und auch für Jesus. Dieser Bund, nur der Bund, den wir im Glauben annehmen und die Gnade, die wir verstehen, führt uns zur Erlösung und nicht, weil wir irgendwelche Gesetze einhalten. Das Gesetz zeigt uns zwar, wie wir aus Dankbarkeit für die Gnade gehorchen wollen, aber macht uns niemals weniger wert, wenn wir es nicht schaffen. Der Glaube hebt das Gesetz ja auch nicht auf. Jesus kam ja auch, um das Gesetz zu erfüllen. Aber je besser wir Gott und das Gesetz kennen, desto mehr sehen wir, wie sündig wir sind. Aber an diesem Schritt dürfen wir niemals stehen bleiben. Sonst rennen wir den ganzen Tag durch den Tag und heulen, dass wir so viele Fehler gemacht haben. Dass wir so versagt haben. Manchmal sind diese Prozesse gut. Manchmal brauchen wir die auch, wenn wir lange und viel verbockt haben. Wenn wir viel alleine gelaufen sind. Manchmal brauchen wir die Prozesse, wo wir das verstehen. Mensch, wie dumm war ich eigentlich? Ich war so auf dem falschen Dampfer. Und dann ist es deine Zeit, die du da brauchst. Aber komm wieder auf diesen Schritt, wo du sagst, hey, aber durch Gnade bin ich gerecht. Ich bin genug, ich bin gut. So wie ich bin. Ich will es richtig machen, aber ich muss es nicht, damit Gott mich liebt. Deswegen müssen wir auf den Glauben vertrauen, auf die Gnade schauen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie treu Gott wirklich ist, wie viele Versprechen er schon im alten Bund gehalten hat. Wie viele Versprechen er gehalten hat, das ist unzählbar. Wenn du anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, wo Gott schon in der Bibel Versprechen gemacht hat, er hat sie alle gehalten. Er hat zum Beispiel auch mal was Schlechtes versprochen, er hat gesagt, Noah, es wird bald eine Sintflut geben. Er hat dieses Versprechen auch gehalten. Aber er hat danach versprochen, ich werde nie wieder eine Sintflut schicken. Wie lange hat er das schon versprochen? Wie lange ist es schon her? Überleg mal, er hat die ganze Zeit dieses Versprechen gehalten. Er wird es auch niemals in der Zukunft brechen, dieses Versprechen. Aber wir sehen ja, dass er es schon gehalten hat. Und ich glaube, jeder Mensch, der an Gottes Stelle wäre, hätte sofort wieder eine Sintflut geschickt, wenn man sieht, wie die Menschen sind. Aber er hat es versprochen. Und er hat ja Gott sei Dank den neuen Bund gebracht, den er mit seinem Sohn für uns eingegangen ist. Er hat Mose versprochen, ihn aus Ägypten rauszubringen. Er hat so vielen Menschen in der Bibel so viel versprochen. Aber jetzt schauen wir mal auf das, was er dir versprochen hat, was er uns versprochen hat. Und das ist ganz schön viel. Ich habe hier schon 1,5 DIN A4 Seiten mit Versprechen, die Gott uns gibt, auf die wir uns stützen dürfen im Glauben. Er hat uns versprochen, dass er uns immer lieben wird. Überleg dir das mal. Er hat es versprochen, dass er uns immer lieben wird. Er ist immer für dich. Er ist immer bei dir. Er wird dich nie verlassen. Wenn du noch so als verlorener Sohn in der Schweinegrube hängst, er wird dich nicht verlassen. Wenn's noch so um dich rum stinkt, Gott wird dich nicht verlassen. Wenn du noch so viele Fehler machst und wenn du wegrennst, Gott wird dich nicht verlassen. Du bist das eine verlorene Schaf, das er immer und immer wieder holen wird. Er wird mit dir gehen, sodass du gar nicht erst verloren gehst. Er wird immer bei dir sein. Er wird dich immer beschützen. Das hat er sogar schon in den Psalmen versprochen. Er wird dich immer beschützen. Er wird dich immer erquicken, wenn du zu ihm kommst, wenn du von seinem Wasser trinkst, wie wir vorhin schon gehört haben. Er wird dich immer erquicken, wenn es dir schlecht geht, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du keine Nerven mehr hast. Geh zum Vater, tank einfach auf. Es ist so simpel. Ich habe immer gedacht, es ist so kompliziert. Ich muss jetzt erstmal ganz lange Zeit mit Gott verbringen. Ich muss jetzt ganz lang Lobpreis hören und ich muss jetzt ganz lange in der Bibel lesen. Und ja, diese Dinge füllen mich auf. Übernatürlich. Aber manchmal ist es auch dieser eine Moment, wo du Lobpreis anmachst und sagst, Herr, ich kann immer. Gib mir die Kraft, das jetzt zu schaffen. Füll mich auf. Und plötzlich haut's dich um, weil Gott nichts braucht, um dich aufzufüllen. Er braucht nur dein Glauben. Er braucht nur deine Bitte, bitte füll mich auf. Gib mir jetzt Kraft, erquick mich jetzt. Ich trinke jetzt von deinem lebendigen Wasser, erquick mich jetzt. Das ist alles, was er braucht. Paar Verse im Jesaja vorne dran steht auch, spann dein Zelt weit, spann deine Pflöcke weit, erweiter deinen Grund, in dem Gott arbeiten darf. Arbeite nicht in diesem kleinen Vorgärtchen, arbeite ganz groß, sag, Herr, hier ist alles, was ich hab, nimm alles, komm und arbeite. Und dann wirst du deine Scheunen, deine Speisekammer wirst du in deinem neuen Haus so groß bauen, weil du weißt, Gott ist dein Versorger. Das wird nicht nur ein kleiner Vorratsschrank in der Küche sein, sondern das wird eine Riesenkammer sein, mit der du andere noch versorgen kannst. So ist Gott. Er wird dich beschützen, er wird dich erquicken. Er wird dich immer versorgen, wenn du ihm vertraust. Er wird dir ewiges Leben schenken, ist auch ein Versprechen. Das ist zum Beispiel eins, worauf wir uns hier auf der Welt definitiv halten müssen. Weil wir wissen es nicht, wir sehen es nicht, wir können nur darauf vertrauen. Wenn wir aber wissen, wie Gott tickt und wie Gott denkt und wie Gott ist, dann wissen wir, dass er dieses Versprechen hält. Dann brauchen wir gar keine Angst mehr vor dem Tod haben. Weil wir wissen, in dem Moment, wo wir die Augen schließen und sterben, kommen wir an diesen perfekten Ort. An diesen perfekten Ort, wo es weder Traurigkeit noch Sorgen, Probleme oder Schmerzen gibt. Wir werden beim Vater sein. Dieses ewige Leben ist ein Versprechen. Und auch dieses Versprechen wird erhalten, wenn du glaubst. Und du hast ja geglaubt, als du dich bekehrt hast. Und ja, manchmal müssen wir uns da auch immer wieder drauf stützen. So, ja, es ist jetzt hier alles nicht von Dauer, das ist alles gar nicht so schlimm. Die Ewigkeit ist viel größer und dieses Problem ist eigentlich nur so lang und es wird in ein paar Monaten überstanden sein und Gott ist viel größer. Und selbst wenn ich noch so viel Leid hier auf der Welt habe, es ist alles wert, solange ich Menschen erreiche mit deiner Liebe, weil im ewigen Leben wird ja alles perfekt sein. Auch darauf können wir uns stützen. Das gibt uns Kraft. Und es zeigt uns, wie mickrig unsere Probleme manchmal sind. Wir haben gestern den Film I Still Believe geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von über Jeremy Camp, einen Lobpreisleiter, der seine erste große Liebe getroffen hat. Und dann haben sie erfahren, dass sie schwer krank ist. Und sie haben immer wieder auf Gott vertraut. Und sie haben dann auch gebetet. Und sie hatte Krebs. Und das hat dann gestreut. Und dann wurde sie geheilt. Und sie dachten, sie hätten sie überstanden. Dann haben sie geheiratet, waren mega glücklich. Und dann kam der Krebs zurück. Und sie ist tatsächlich gestorben. Also es ist ein ganz, ganz trauriger Film. Wenn ihr mal wieder auf den Boden der Realität kommen wollt, schaut diesen Film an. Der haut euch um. Nehmt Taschentücher mit. Ich habe ein Riesenberg verheult. Ja, ich bin nah am Wasser gebaut, ist kein Referenzwert. Aber es ist so, so traurig. Aber darum geht's eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, wenn du ein bisschen Empathie hast, wirst du spüren, was dieser Mann für ein Leid hatte. Wie schlimm das ist, wenn die Liebe deines Lebens stirbt. Wenn du kämpfst in diesem Schmerz und du weißt, der Person geht's nicht gut und diese Person dann auch wirklich stirbt. Natürlich hat er Gott in dem Moment nicht verstanden. Aber irgendwann hat er sich wieder gesammelt und hat gesagt, I still believe, ich glaube immer noch, ich vertraue immer noch. Ich verstehe es nicht, aber Gott ist gut. Und sie hat gesagt, wenn ich nur ein Menschenleben verändere durch meine Geschichte, dann war es das wert. Das ist so gigantisch. Und zum anderen zeigt es uns, wie gut es uns geht. Ich glaube, keiner von uns hat Gott sei Dank, keiner von uns hat Krebs. Keiner von uns hat irgendeine sterbenskranke Krankheit. Keine Krankheit, wo er die nächsten paar Wochen sterben wird. Wie gut geht's uns eigentlich? Und trotzdem jammern wir so schnell. Es ist so leicht zu jammern, ja. Aber wie gut geht's uns eigentlich? Er wird dich immer versorgen, wenn du ihm vertraust. Er wird dir ewiges Leben schenken. Er wird dir vergeben und dich erretten, wenn du an ihn glaubst. Er hat dir auch versprochen, was für dich unmöglich ist, ist für ihn möglich. Ist auch ein Versprechen. Wie kannst du dich dann im Glauben auf Dinge stürzen, wenn du nicht darauf vertraust, dass für Gott nichts unmöglich ist? Für Gott ist nichts unmöglich. Für ihn sind alle Dinge möglich, die in deinem Verstand gar nicht inbegriffen sind. Gott hat so viel mehr und hat so viel mehr Wege und Mittel und es ist wie wenn du am Auto schraubst und du hast deine kleine Kiste Werkzeug und Gott kommt dann mit so einem Verlängerungsteil, wo die Schraube plötzlich ganz leicht aufgeht. Für Gott ist einfach nichts unmöglich. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, dass er sich nicht an Raum und Zeit hält und an Ordnungen und an Regeln, die wir in unserem Kopf haben. Es ist ein Versprechen, dass er mit einem Klacks ein Wunder tun kann. Und ich glaube, wir sind ein bisschen verseucht von all den Zauberer und Science Fiction und von allem, was es so in der Filmindustrie gibt. Wir sind verseucht, weil wir denken, das ist so abstrakt und so absurd. Aber was hatte diese eine Frau für einen Glauben, die gesagt hat, ich muss nur Jesus berühren? Menschlich macht es doch gar keinen Sinn, ein Gewand anzufassen. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Er will uns ein neues Herz einen neuen Geist geben. Er will unsere steinernen Herzen in fleischerne verwandeln. Das ist auch ein ganz krasser, wunderschöner Prozess, den du vielleicht noch nicht verstehst, aber greif ihn, versuch's zu verstehen. Sag, Heiliger Geist, was bedeutet das für mich? Wo musst du in meinem Herzen noch Steinmauern, auf denen das Gesetz steht, wegsprengen? Wo brauche ich noch Dynamit, damit mein Herz aus Fleisch, aus Blut, aus Jesu Blut besteht? Er hat uns Vergebung versprochen, wenn wir Buße tun. Das ist zum Beispiel ein Versprechen, was er tagtäglich hält. Wenn du ihn um Vergebung bittest, hat er dir ja schon längst vergeben. Er wird treu und gerecht sein und uns reinigen. Er hat uns auch die Früchte des Geistes versprochen. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, all diese Früchte hat er dir versprochen. Du musst sie nur annehmen im Glauben. Ich habe jetzt keine Freude, aber ich nehme sie im Glauben an. Ich ziehe sie an. Jetzt. Ich glaube, dass du dieses Versprechen hältst, Herr. Ich glaube, wenn du sagst, ich verspreche dir Freude, auch wenn du gerade keine Freude spürst, ich glaube deinem Versprechen und ich glaube jetzt, dass du mir jetzt Freude gibst. Das funktioniert. Und ein paar Minuten später guckst du in den Spiegel, denkst du, was stimmt hier nicht? Warum habe ich gute Laune? Warum bin ich fröhlich? Warum habe ich plötzlich so eine Fröhlichkeit, die gar nicht an irgendein Ereignis gebunden ist? Das ist diese Freude, die ewig währt, die nicht an deinem neuen Auto gebunden ist. Du hast ein neues Auto, du freust dich genau ein Jahr daran und irgendwann denkst du, puh, also mehr PS wären schon nicht schlecht. Die Freude, die an einer guten Schulnote gebunden ist oder die Freude, die an einer anfänglichen Beziehung gebunden ist oder generell an irgendwelche Umstände, Gegenstände oder Situationen gebunden ist. Das ist eine Freude, die von innen kommt, die ewig währt und die Gott dir versprochen hat. Egal wie du dich fühlst. Gefühle, Fühle, die sind immer wirr. Aber wenn wir Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue auch als Versprechen sehen und wir ja wissen, dass Gott seine Versprechen hält, wird er es dir geben, wenn du glaubst, dass du es jetzt empfängst. Er hat uns Befreiung aus Angst versprochen. Er hat es versprochen. Auch wenn du die Angst noch spürst und auch wenn es dir schlecht geht, er hat dir versprochen, dass er dich aus dieser Angst befreit. Aber hinter jedem Wunder oder vor jedem Wunder steht der Schritt, ich glaube. Ich glaube, dass du mich heilst. Ich glaube, dass du mich befreist. Ich glaube, dass du mir Freude schenkst. Ich glaube, dass du mich jetzt erquickst. Ich glaube, dass du mir Kraft gibst. Ich glaube, dass du mir vergibst. Irgendwann wird es zu einem ich weiß, dass du mich jetzt erquickst. Ich weiß, dass du mir jetzt Freude schenkst, egal wie ich mich fühle. Ich weiß, dass ich das jetzt schaffe. Ich weiß, dass du mir Weisheit gibst jetzt in diesem Moment. Und du wirst sehen, er macht's, er hält seine Versprechen. Er hat uns versprochen, dass er uns alles Gute gibt, wenn selbst ein weltlicher Vater seinem Kind zu essen gibt, wenn es um Essen bittet. Wie viel mal mehr der Vater, wenn wir ihn darum bitten? Er hat gesagt, bittet und ich werde euch geben. Es ist ein Versprechen. Es ist kein vielleicht oder mal gucken oder in 3 Wochen. Es ist ein, ich verspreche es dir. Er hat uns versprochen, all unsere Bedürfnisse zu stillen und zwar nicht nach unserer Vorstellung, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Boah, das ist gigantisch. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit wird er uns versorgen. Das ist ein Versprechen. Er hat uns sogar versprochen, dass er uns nichts Gutes vorenthalten wird. Wenn du die Versprechen hörst, denkst du, ja, aber in meinem Leben sieht's anders aus. Aber du kannst nichts von dem Versprechen haben, wenn du es nicht im Glauben annimmst. Wenn du dieses Päckchen, dieses Geschenk nicht nimmst. Du kannst dieses Geschenk für immer und ewig unter deinem Weihnachtsbaum liegen lassen. Gott hat es dir gegeben. Sein Versprechen ist da, physisch. Es liegt da. Aber du musst es auch nehmen. Du musst im Glauben sagen, okay, es ist für mich. Sonst kann Gott dieses Versprechen ja gar nicht. Also er hat es ja schon eingelöst, aber du hast nichts von dem Versprechen. So einfach ist es eigentlich. Er hat uns versprochen, uns nichts Gutes vorzuenthalten. Wie krass ist das? Wenn wir das verstehen, wissen wir, dass wir nie wieder neidisch sein müssen auf irgendjemand anderen, dass wir niemals Eifersucht empfinden müssen, wenn jemand anderes was Cooles bekommen hat oder geschenkt bekommen hat oder irgendwas erreicht hat, weil wir wissen, dass Gott uns selbst nichts Gutes vorenthält. Er wird keinen Mangel zulassen, hat er versprochen. Er wird uns Weisheit geben, wenn wir uns darum bitten. Er wird uns Frieden schenken. Wer ein festes Herz hat, also in der Bibel steht, Frieden bekommt der, wer festen Herzens ist. Wer hat denn ein festes Herz? Der, der fest daran glaubt. Der, der sagt, ja, gerade der Sturm tobt. Du kannst im Wirbelsturm laufen und der Sturm tobt. Aber wenn du im Glauben sagst, ich bin festen Herzens, ich glaube, dass du mir jetzt Frieden gibst, dann macht es und es saugt dich in die Mitte des Sturms. Da ist es windstill. Der Tornado kann Kilometer Durchmesser haben. Das Auge in diesem Sturm, die Mitte ist windstill. Da kannst du sein. Da kannst du empfangen. Da kannst du Frieden empfangen. Da kannst noch so um dich rum toben. Aber es braucht deinen Glauben, um diesen Schritt ins Innere des Sturms zu gehen. Oder den Glauben zu sagen, der Sturm hört jetzt sofort auf, wie im Boot mit Jesus. Gott hat auch versprochen, er wird dich nie in Versuchung führen. Nie. Er wird niemals sagen, hier ist die Sünde, guck mal wie süß, guck mal wie lecker. Wird er nicht machen, ist nicht seine Art, ist die Art des Feindes, aber nicht die Art Gottes. Das wird er nie machen. Und Gott hat uns Gesundheit versprochen und Heilung. Er hat uns versprochen, alle Wunden zu heilen, egal ob physisch oder seelisch. Aber auch das müssen wir im Glauben annehmen. Wir müssen sagen, Herr, hier bin ich, heile mich. Ich danke dir, dass du es mir versprochen hast. Ich nehme dieses Versprechen jetzt an. Er hat dir Schutz versprochen vor Übel, vor Plagen, vor Schaden, vor Gefahr. Steht sogar schon in dem Psalm. Und er hat dir versprochen, dir eine übernatürliche Ruhe zu schenken, die es noch nie zuvor gab. Er hat versprochen, dass Jesus wiederkommen wird. Er hat versprochen, dass wir mit ihm herrschen werden in dieser neuen Welt. Er hat uns versprochen, dass wir an einen Ort kommen, wo das Ende des Todes, der Schmerzen und der Sorgen ist. Und auch dieses Versprechen wird erhalten. Ich weiß es. Du weißt es. Wenn du dich auf diese Versprechen hältst, wirst du hier mit mehr Leichtigkeit durch dieses Leben hopsen. Gott hat dir so viel versprochen und diese Versprechen gelten für dich. Für dich persönlich, jeder, der hier sitzt, jeder, der das hört. Diese Versprechen sind für uns alle. Wir müssen sie nur annehmen, wir müssen sie nur empfangen. Herr, ich danke dir, dass wir immer mehr verstehen, wie du denkst, wie du tickst, wie du wirkst, wie du arbeitest, wie du im Verborgenen oft arbeitest. Aber die Dinge sind eigentlich nur im Verborgenen, weil wir unsere Augen auf was anderes richten, weil wir den Fokus falsch setzen. Lass uns in all den Stürmen in unserem Leben den Fokus auf dich richten, auf die Dinge, die du tust, die du eigentlich offensichtlich tust. Wir sind nur zu blind, sie zu sehen, Herr. Lass uns sehen und verstehen, was diese Versprechen für uns bedeuten. Wir könnten ein Leben im Überfluss haben. Weil du es uns versprochen hast. Lass uns Stück für Stück mit deinem göttlichen Besen in unserem Leben kehren und all den Schutt wegkehren, den wir so angebracht haben, den wir hergeschleppt haben mit unserem Leben. Kehr du einfach alles weg, nimm alles weg, was dich stört in unseren Herzen. Führ unseren Fokus auf deine Versprechen, auf deine Verheißungen. Wir wissen, dass du ein treuer Gott bist. Das steht überhaupt nicht in Frage. Der Teufel will uns immer sagen, dass du untreu bist. Der Teufel will uns immer sagen, er meint mit diesem Versprechen nicht mich. Aber du meinst mit diesem Versprechen mich. Herr, du bist treu, durch und durch treu. Das ganze Buch, diese Bibel, ist voll von deinen Versprechen, Versprechungen. Du hast so viele Versprechen schon gehalten. Und so viele wirst du halten in dem Moment, wo wir glauben. Lass uns das wirklich verstehen. Lass uns das greifen. In unserem Leben. Lass uns in Leichtigkeit durch den Alltag gehen, dass wir unseren Fokus auf ganz andere Dinge legen. Mach uns frei, mach uns leicht, mach uns frisch. Erquicke uns. Alles, was wir brauchen, hältst du für uns bereit. Danke, dass für dich nichts unmöglich ist, dass man sich selbst mit 60 Jahren noch wie ein junges Reh fühlen kann, weil für dich nichts unmöglich ist und weil du uns das alles versprochen hast. Aber dafür müssen wir glauben. Hilf uns zu glauben, Heiliger Geist. Danke, dass du als Vermittler auf dieser Erde bist in unseren Herzen, dass du unseren Glauben wachsen lässt, unseren Glauben stärkst. Schenke uns Situationen, in denen wir diesen Glauben trainieren können. Es kostet Mut, das zuzulassen. Aber schenke uns diese Gelegenheiten, wo wir den Glauben brauchen, wo wir gar nicht mehr anders vorankommen, aber wo wir sehen, wie treu du bist. Zeige uns in jeder Situation unseres Lebens, wie treu du bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in jedem Herz wirkst, in dem noch Gedanken über Vergangenes herrschen, Gedanken über vergangene Situationen, wo sich die Menschen fragen, Herr, warum ist das passiert in meinem Leben? Wie konntest du das zulassen? Warum war das so, wie es war? Lass sie es aus deinen Augen sehen, wo du doch schon am Wirken warst. Lass sie sehen, was das Gute daran ist. Lass sie spüren, dass es ihnen zum Guten gedient hat, dass sie woanders wären, wenn sie nicht diese Situation erlebt hätten, dass sie jetzt weiter weg von deinem Herz wären, wenn sie nicht dieses Leid erlebt hätten. Ich danke dir, Herr, dass du das jeden Einzelnen greifen lässt jetzt hier. Danke, 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 dass du ein treuer Gott bist. Danke, dass du diesen Bund mit Jesus eingegangen bist und nicht mit mir. Sonst wäre der Bund schon 883.000 Millionen Mal kaputt. Und es wäre so mühsam, diesen Bund immer wieder zu erneuern. Aber ich danke dir für dieses Gesetz, dass wir sehen, wie sehr wir dich brauchen. Dass wir nur durch deine Gnade und durch den Heiligen Geist überhaupt dir gefallen können. Aber dass wir das tun, egal was wir verbocken. Dass wir dir gefallen, weil du uns liebst. Weil du uns versprochen hast, dass wir gerecht sind, wenn wir nur glauben. Wenn wir an deinen Sohn glauben, und das tun wir. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz, dass wir diese Freiheit und diese Versprechen haben dürfen, dass wir all diese Verheißungen und all dieses Erbe annehmen dürfen, weil du treu bist, Herr. Danke für diesen Bund und danke, dass wir in der jetzigen Zeit leben dürfen. Das ist so ein Privileg, so ein Geschenk. Wenn es auch so schlimm aussieht mit Corona und mit all dem Quatsch drumherum und mit all den Dingen, die sie in den Schulen den Kindern erklären und die ganze Endzeit, ja. Aber wir haben dieses Privileg, in diesem neuen Bund leben zu dürfen. Nachdem du deinen Sohn schon auf diese Welt geschickt hast. Danke für dieses Privileg. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen.